Unglück. Uschenka. Uschenka schlotterte und konnte nicht so genau ausmachen, aus welchem Grund. Da war der offensichtliche, es war kalt, stürmte und schüttete. Sie war dem Wetter schutzlos ausgeliefert gewesen, als sie sich zur Bucht aufgemacht hatte, in der sie damals Mara gefunden hatte. Immerhin trug sie ihre Tracht des Hafenmeisters, die wenigstens etwas wasserbeständiger war, als die Kleider, die sie für andere ihrer Rollen trug, als sie realisiert hatte, dass sie weg musste. Sie hatte sich zwischendurch ausgezogen, ihre Kleidung ausgewrungen und versucht, sie unter der Überdachung der kleinen Höhle zu trocknen, aber sie hatte sie klamm wieder anziehen müssen. Nun saß sie hier seit 2 Tagen fest. Sie schlotterte auch, weil sie trauerte und unter Schock stand. Nichtsahnend war sie vom Hafen nach Hause gegangen. Nun, nicht nichts. Dass Nachrichten von der Schattenscholle und der Schattenmoräne ausgeblieben waren, war sicher ein Vorbote für irgendetwas gewesen. Aber damit, ihren Mann ermordet auf der Straße unter ihrer Wohnung vorzufinden, hatte sie nicht gerechnet. Das Bild schmerzte und ließ Blut durch ihr Gehirn rauschen, wenn sie nur daran dachte. Viel zu viel Blut. In ihrem Gehirn und auf der Straße und nicht mehr in ihm. Und dann war da das Hafenkind aufgetaucht. »Du musst hier weg«, hatte es ihr zugeflüstert, ohne sie anzusehen, als hätte es nicht mit ihr reden wollen. »Sie sind auch hinter dir her.« »In Ordnung. Komm mit. Ich pass auf dich auf«, hatte sie bloß geantwortet. Aber das Kind war nicht mitgekommen. Es hatte erst so getan, aber war dann, für Uschenka ersichtlich, die durch schlechtes Schauspiel brauchbar hindurchsehen konnte, absichtlich in der Menge der Schaulustigen verschwunden, die die Leiche ihres Mannes begafften. Und heulten. Bei Uschenka war das Heulen erst später gekommen. Ohne das Anliegen des Kindes wäre sie wahrscheinlich nicht hier. Sie hatte in der Situation den Schutz des Kindes über irgendeinen Drang gestellt, in der Wohnung nachzusehen, was los gewesen wäre. Auch mit der Information des Kindes, dass jemand hinter ihr her wäre. Aber sie hatte nicht gewollt, dass dem Kind etwas zustieße. Also hatte sie sich entfernt, und als sie schon mal den Entschluss gefasst hatte, hatte sie ihn beibehalten, obwohl das Kind so zügig verschwunden war. Sie hatte es bei sich aufgenommen. Es hatte nie verraten, wie es hieß, also hatten sie sich auf Flederkind geeinigt. Natürlich hatte Uschenka zugesehen, dass das Flederkind und ihr Mann nie zeitgleich zu Hause waren. Aber wenn er mit seinen Studien an der Universität beschäftigt gewesen war, hatte sie mit dem Kind gekocht, Geschichten erzählt, das wissbegierige Kind unterrichtet und sie hatten gekuschelt. Es hätte so schön sein können. Und nun zerriss die Sorge und Angst um das Kind sie so sehr, dass sie nicht mehr atmen konnte, wenn sie daran dachte, wie die kleinen nackten Füße durch das Blut ihres Mannes gepeitscht waren und kleine rote Abdrücke hinterlassen hatten. Für diejenigen, die diesen Mord verübt hatten, wäre es vielleicht ein leichtes gewesen, dem Kind zu folgen. Oder auch nicht. Sie wusste es nicht. Nun, nach 2 Tagen Warten, machte sich Uschenka allmählich auch Gedanken um Mara. Vorher schon untergründig, wie eigentlich immer, aber nun sorgte sie sich. Gesetzt, die Briefe erreichten die Schattenmoräne noch, hätte sie allmählich hier sein können. Dass die Briefe die Schattenmoräne erreichten, hatte Uschenka zu hoffen gewagt, weil die Briefwälse mit gelöschtem Papier zurückgekehrt waren. Es gab also noch Personen, die die Briefe entnehmen konnten. Personen, die wussten, wie die Tinte gelöscht werden konnte oder Zugang zu recht viel dieser Art Papier hatten. Es war auch sonst schon mal vorgekommen, dass es einfach nichts zu berichten gegeben hatte. Nichts, was Uschenka nicht ohnehin mitbekommen hätte, weil sie von zurückkehrenden Forschungsschiffen und den erfolgreich sabotierten Plänen eben auch so erfuhr. Aber keine Nachrichten von der Schattenmoräne und Schattenscholle zugleich, das war selten. Wobei der Briefwechsel mit der Schattenscholle langsamer verlief. Briefe von dort brauchten natürlich länger. Und die Person, die hauptverantwortlich für Informationen bezüglich Forschung im südostmärdischen Meer war, saß im Zarenreich. Uschenka war dennoch eine wesentliche Informationsquelle, die jetzt wegfiel. Das war alles nicht gut. Trotzdem machte sie sich darüber weniger Gedanken als über ihren Mann oder ihr Flederkind oder Mara. Irgendwo untergründig spürte sie allmählich auch eine gewisse Angst um sich selbst. Vielleicht sollte sie doch zurück zum Hafen gehen in der Hoffnung, dort trockene Kleidung zu finden, ohne umgebracht zu werden. Aber was, wenn in der Zeit Mara endlich käme? Und wie sollte sie heimlich trockene Kleidung aus Münster heraustragen, wenn nicht am Körper, wo sie bei dem Dauerregen sofort wieder durchweichen würde? Uschenkas Gedanken gingen in einen Wirrsal über, das genauso zu schlottern versuchte wie ihr Körper. Ihr Geist und Körper holten sich den Schlaf, den sie über die ganze Zeit zu vermeiden versucht hatte, damit sie nicht aus Versehen erfröre. Oder damit nicht, während sie schliefe, doch noch irgendetwas Schlimmes passierte. Sie wachte vom Knistern eines Feuers auf, das versuchte warm zu sein, aber dafür eigentlich viel zu klein war. Sie war trotzdem dankbar darum. Sie richtete sich mühsam auf und blickte in Maras ernstes Gesicht. »Zieh dich aus«, sagte sie. »Wir räuchern jetzt dich und deine Kleidung.« Uschenka warf einen Blick ins Feuer. »Dein Ersatzpaddel wird nicht lange brennen.« »Das nicht, aber nun bist du wach und ich kann Nachschub holen«, erwiderte Mara. »Irgendeine Gegend, die ich meiden sollte, außer Münster?« Dass sie Münster meiden sollte, hatte Uschenka im Brief geschrieben. Uschenka schüttelte den Kopf. »Bleib noch ein bisschen«, bat sie. »Bitte.« Mara blickte sie einige Momente an. »Gut, dich zu sehen«, sagte sie. Uschenka blieben die Worte im Hals stecken, die sie hatte erwidern wollen, als ihr Kind sich lang streckte und ihren Arm in beide seine Arme nahm. Sie wollte Mara zurückumarmen, aber die Nixe hatte sich schon wieder weggebeugt. »Ist das genug, bisschen?«, fragte sie. Uschenka blickte sich um und entdeckte einige Meter neben dem Feuer Maras Bordlaterne. Mara war nur mäßig ausgerüstet gewesen, ein Feuer zu machen, schloss Uschenka, und hatte mit dem Zündmechanismus der Lampe experimentiert, wahrscheinlich große Teile des Brennmaterials verwendet, um das schwer brennbare Paddel anzuzünden. Es war nicht klar, ob Mara es noch einmal hinbekommen würde, wenn das Paddel ausgebrannt hatte. Es roch nicht gerade nach Material, das zum Verbrennen gedacht war. Uschenka nickte. »Ich ziehe mich aus«, sagte sie. »Ich würde so unsinnige Dinge sagen wie »Beeil dich« oder »Pass auf dich auf«. Aber das würde dich nerven, oder?« Mara grinste. »Ich beeile mich und passe auf mich auf.« Und weg war sie. Bewegte sich geschickt robbend den kleinen Hang hinunter und mit der Verschmelzung ihres kleinen Körpers mit dem Wasser war sie nicht mehr zu sehen. Einige Stunden später lag Uschenka im Rumpf der kleinen Jolle. Es war gut gewesen, dass ihr Körper einmal durchgewärmt worden war. Mara hatte darauf geachtet, abzuwarten, obwohl sie es beide eilig hatten, bis Uschenka kein Schütteln mehr durchfuhr oder zumindest Grund dafür nicht mehr die Kälte war. Dann hatte sie Uschenka in die kippelige Jolle gelotst und es irgendwie geschafft, beim Ablegen nicht zu kentern, indem sie, noch bevor sie sich selbst ins Boot schwang, die Segel dicht geholt und mit Wind gefüllt hatte. Uschenkas letzte Reisen auf dem Meer waren gemütlicher gewesen, aber darum ging es nicht. Sie lag auf engem Raum, der für ihren großen, alles andere als schmalen Körper nicht gemacht war, hatte quasi keine Bewegungsfreiheit. Trotzdem musste sie sich regelmäßig umdrehen, weil ihr ihre Gliedmaßen einschliefen und musste jedes Mal Mara Bescheid geben, damit diese mit ihrem Gewicht Uschenkas Bewegungen ausgleichen konnte. Aber besser nur halb erfroren im Rumpf einer zu kleinen Jolle, als irgendwo in Münster tot. Ziel war die Schattenmoräne. Mara hatte erzählt, dass sie dabei war, eine weitere Crew an Bord zu nehmen und sie ihnen anschließend wieder entgegenkommen würde. Der Kurs der Schattenmoräne führte dazu, dass sie eher zwei als nur einen Tag unterwegs sein würden. Obwohl die Jolle über das Wasser fegte, als wäre sie der Wind selbst. Uschenka versuchte zu schlafen, aber Mara weckte sie in regelmäßigen Abständen auf. Das war abgesprochen. Es war nicht zu vermeiden, dass Wasser an Bord kam. Es brauchte nicht länger, da war die Wirkung des Feuers aufgebraucht. Oder brauchte es lange? Uschenka hatte kein Zeitgefühl. Mara wollte sicher gehen, ob sie noch lebte und nicht heimlich erfror. Obwohl sie kaum miteinander kommunizierten, merkte Uschenka, dass Mara zunehmend gereizt war. Vielleicht redeten sie auch genau deshalb so wenig miteinander. Sie konnte es verstehen. Mara hatte vermutlich etwas bei 3 oder 4 Tagen fast keinen Schlaf gehabt. Auf dem Weg zu ihr hatte sie wohl noch kurz geschlafen, aber mit ihr an Bord ging das nicht. Uschenka wünschte sich so sehr, etwas daran ändern zu können. Es sollte nicht ihr Kind sein, das sie rettete, sie hätte in der Position des Rettens sein sollen. Als endlich die Schattenmoräne in Sicht kam, wussten wohl auch die anderen an Bord, was los sein musste. Uschenka hatte den Anblick von Nixen, die sich bewegten, als wären sie zu Hause, vermisst. Sie erblickte, wie eine mit dieser wunderschönen Körperspannung von Bord sprang, unter Wasser verschwand, ohne erheblich zu spritzen, und nur wenige Momente später ein Kopf neben ihr auftauchte. Mara vierte die Segel, sodass die Nixe mithalten konnte. »Wenn du magst, halte ich das Boot, während du nur noch das Segel einholst, und ich kümmere mich um den Rest«, sagte sie. Mara blickte sich kurz um, nahm aber eigentlich nichts so genau in Augenschein. Sie nickte. »Vor Nambuk lässt es sich am besten am Kentern hindern.« Obwohl Kentern nicht unbedingt ein gefährliches Manöver bei einer Jolle war, graute es Kanta davor schon beim darüber nachdenken. Ihr war so kalt, dass sie das Gefühl hatte, ein unfreiwilliges Bad im Ozean würde ihre Restenergie vollends entziehen. Die andere Nixe folgte Maras Anweisungen. Es kippelte wieder sehr, als Mara das Segel herabließ. Es landete zunächst auf Uschenkas Körper. Mara rollte es noch ein und platzierte es anschließend neben Uschenka. »Es tut mir leid, dass ich nicht bei dir bleiben kann«, sagte sie. Dann platzte es erschöpft aus ihr heraus. »Ich kann nicht mehr.« »Erhol dich gut. Wir sehen uns noch lang genug in nächster Zeit, hoffe ich«, beruhigte Uschenka sie. Mara wirkte unendlich müde. Sie nickte und ließ sich rücklings ins Wasser fallen. Der letzte Ausdruck in ihrem Gesicht war einer, der endlich etwas entspannter wirkte. »Ich bin Kamira«, informierte sie die andere Nixe. »Pronomen, er seien ihm er. Aber sehr wichtig ist mir das auch nicht. Wichtiger, dass du mich niemals deswegen als männlich bezeichnest.« Uschenka nickte. Das Vorstellungsritual kannte sie noch. »Uschenka, sie«, sagte sie. Und dann konnte sie es nicht lassen, ihre Lieblingsbezeichnung hinzuzufügen. »Hafenmeisterin.« Kamira lächelte. »Ich bin zuständig für gesundheitliche Vorfälle aller Art an Bord, also auch die psychologischer Natur, und helfe bei Konflikten«, sagte er. »Mit Jollen kenne ich mich allerdings eigentlich nicht aus. Aber das schaffen wir schon. Sie muss ja nur an Bord und irgendwann klein gebastelt werden, aber das hat Zeit.« Er tauchte unter der Jolle hindurch, versuchte sie bei dem Manöver stabil zu halten, was einigermaßen funktionierte, und schob sie dann am Heck über die letzte Distanz Richtung Schattenmoräne. »Wir werden sie gleich vorn und hinten an Seilen hochziehen. Deine Aufgabe wird sein, sie von der Bordwand abzuhalten, damit die Jolle nicht zu sehr gegen diese schlägt.« Uschenka atmete auf, als sie endlich wieder an Bord war. Nach einem längeren Bad und nun wieder in einigen Lagen trockener Kleidung war ihr angenehm warm. Auch eine Lage Nixenkleidung war dabei. Kamira hatte etwa ihre Körperfülle. Die meisten an Bord waren schmaler gebaut oder viel kleiner. Die Kleidung der Kapitänin war dagegen zu lang, aber das störte sie für die dritte Schicht gerade weniger. Uschenka kannte die meisten Personen an Bord nicht, nur aus Briefen. Einige erkannte sie von Maras Beschreibungen. Es herrschte gedrückte Stimmung. Mara hatte es ja schon erzählt, dass vier Crewmitglieder der Flotte einen Anschlag nicht überlebt hatten oder zumindest wahrscheinlich nicht. Über drei Personen wussten sie es sicher, aber die Hoffnungen, dass die vierte noch lebte, waren gering. An Deck hielten sich zurzeit nur wenige Personen auf. Ein Pärchen stand an der Reling und hatte sich in den Armen. Uschenka mochte nicht stören. Aber überraschenderweise entdeckte sie Rasch dabei, wie Rasch eine Ziege fütterte. Eine Ziege! Rasch hatte ganz am Anfang des Projekts angeheuert und war über Minster an Bord gekommen. Dazu hatte Rasch ein paar Nächte bei Uschenka übernachtet. Uschenka trat auf Rasch zu. »Erinnerst du dich noch?« Rasch nickte und richtete sich auf. »Hattest du schon eine Umarmung?« »Nein«, Uschenka schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht leugnen, eine gebrauchen zu können. Aber du magst es eigentlich nicht so, oder?«
»Ist schon in Ordnung«, sagte Rasch. »Manchmal schon. Komm her.«
Uschenka ließ sich umarmen. Sie hätte damit gerechnet, dass ihr wieder Tränen kommen würden, aber das passierte nicht. Stattdessen fühlte sie Wut, die sie versuchte wegzuschieben. »Danke.« Später setzten sie sich auf eine Bordskiste für Seile und unterhielten sich langsam. Uschenkas Blick fiel wieder auf die beiden Personen, die immer noch an der Reling standen und sich im Arm hielten.
Aschnikow und Janasch? Fragte sie.
Rasch nickte. Nichts weiter.
So einfach war das nicht, mit Rasch ein Gespräch zu führen.
Sind das nicht Männer?
Bringen Männer an Bord nicht Unglück?
Fragte Uschenka, einen Scherz versuchend.
Rasch blickte sie an in einer Art und Weise, die sie nicht interpretieren konnte, aber sie hatte nun plötzlich Raschs volle Aufmerksamkeit.
Nicht sexistischen Scheiß einfach umdrehen, ja?
Bist du dir überhaupt im Klaren darüber, über was für Männer du da sprichst?
Einem Mann, den viele nicht für einen halten, dem was anderes zugewiesen worden ist? Fragte Uschenka.
Das war dann wohl keine gute Idee gewesen. Sie hatte sich überlegt, dass es vielleicht besser wäre, Janasch zu behandeln, wie sie alle anderen Männer auch behandelte. Sie hatte Angst, dass ihre Reaktion irgendwie schmerzhaft war. Und auf der anderen Seite hatte sie umgekehrten Sexismus bisher eigentlich immer recht witzig gefunden, um mit der sexistischen Gewalt klarzukommen, die sie alltäglich erfuhr.
Und? Bohrte Rasch nach.
Das irritierte sie umso mehr.
Einem zierlichen Mann? Versuchte sie es.
Keine Ahnung, was willst du andeuten?
Einem zierlichen Mann, der Kind eines Elben und eines Zwergen ist und der auf einem Auge blind ist,
informierte sie Rasch.
Da war nun eindeutig Wut in der Stimme.
Du sprichst mit zwei Männern, als täte es ihnen gut, mal zu sehen, wie es ist, nicht privilegiert zu sein.
Die aber von vornherein nie privilegiert waren. Auch bezüglich Sexismus nicht. Und das tut weh. Scher dich woanders hin.
Uschenka rührte sich einige Momente nicht vom Fleck. Aber Rasch wirkte nicht, als würde Rasch irgendetwas zurücknehmen wollen.
Uschenka fielen ein Haufen Entschuldigungen ein, die sie aber alle, noch bevor sie ihren Weg über ihre Lippen fanden, wieder verwarf.
Dass männliches Privileg ja immer noch da wäre, wenn anderes Privileg fehlte.
Oder dass sie nur hatte einen Scherz machen wollen.
Aber alles wirkte nicht richtig.
Wahrscheinlich war es das auch einfach nicht.
Uschenka stand auf und nickte, wandte sich zum Gehen.
»Hey«, rief Rasch ihr nach.
Uschenka drehte sich noch einmal um.
»Es war echt scheiße, was du da gesagt hast«, informierte Rasch sie noch einmal.
»Aber wenn du nicht selber drauf kommst und irgendwann ernsthaft wissen willst, was so schlimm daran war, dann darfst du mich in den nächsten Tagen darauf ansprechen.«
Uschenka wusste, was das für ein Angebot war.
»Danke«, sagte sie.
»Eines, das Rasch vermutlich viel Kraft kosten würde.«
Sie würde vielleicht darauf zurückkommen, aber vielleicht auch besser zunächst mit Mara reden und solange Geschlechterthemen außen vor lassen.